Ein gespanntes Schweigen trat ein. Vermutlich sah sie in mir einen Spion von Isaak. »Es ist bestimmt hart, die Wohnung allein zu tragen«, sagte ich ungeschickt, um die Leere zu füllen. »Es ist nicht leicht. Ich versuche es so gut ich kann, mit Übersetzungen. Aber wenn man einen Mann im Gefängnis hat, reicht das nicht weit. Die Anwälte haben mich bluten lassen und ich stecke bis zum Hals in Schulden. Übersetzen trägt fast so wenig ein wie schreiben.« Sie schaute mich an, als erwarte sie eine Antwort. Ich lächelte nur. »Sie gleichen ein wenig, Julian«, sagte sie plötzlich. »Wie sie schauen und sich bewegen?« Er hat es genauso gemacht. Er hat geschwiegen und mich angeschaut, ohne dass ich wissen konnte, was er dachte. Und dann habe ich ihm wie ein Dummchen Dinge erzählt, die ich besser für mich behalten hätte. »Darf ich Ihnen etwas anbieten? Ein Milchkaffee?« »Nein, danke. Machen Sie sich bitte keine Mühe.« »Das ist keine Mühe. Ich wollte sowieso einen für mich machen.« Sie ging in eine Ecke des Esszimmers, wo sich eine elektrische Kochplatte befand. »Machen Sie sich bequem«, sagte sie und wandte mir den Rücken zu. Ich schaute mich um und fragte mich, wie. Nuria Montforts Arbeitsplatz bestand aus einem Schreibtisch, der die Ecke beim Balkon einnahm. Eine Underwood-Schreibmaschine stand neben einer Petroleumlampe und unter einem Regal voller Wörterbücher und Nachschlagewerke. Es gab keine Familienfotos, aber die Wand vor dem Schreibtisch war mit Postkarten tapeziert, alles Bilder einer Brücke, die ich irgendwo gesehen zu haben glaubte, ohne sie identifizieren zu können. Vielleicht Paris oder Rom. Vor diesem Wandschmuck strahlte der Schreibtisch eine fast zwanghafte Sauberkeit und Akkuratesse aus. Die Bleistifte waren gespitzt und perfekt aufgereiht, die Papiere und Mappen in drei symmetrischen Reihen angeordnet. Als ich mich umdrehte, sah ich, dass mich Nuria Montfort von der Schwelle des Ganges aus beobachtete, schweigend, wie man auf der Straße oder in der U-Bahn Unbekannte anschaut. Sie steckte sich eine Zigarette an, ohne sich von der Stelle zu rühren, das Gesicht in blaue Rauchschwaden gehüllt. »Es gibt nicht viel zu erzählen«, begann sie. »Ich habe Julian vor über 20 Jahren in Paris kennengelernt. Damals habe ich für den Verlag Capistani gearbeitet. Signor Capistani hatte für einen Pappenstiel die Rechte an Julians Romanen gekauft. Zu meinen Aufgaben gehörte es, die Korrespondenz mit ausländischen Autoren und Verlegern zu führen, mit denen der Verlag in Beziehung stand, und so bin ich auch mit Julian Carax in Verbindung getreten.« »Ihr Vater hat mir erzählt, Sie beide seien gute Freunde gewesen.« »Mein Vater hat Ihnen bestimmt gesagt, wir hätten ein Abenteuer gehabt oder so, nicht wahr?« »Hören Sie nicht auf ihn. Mein Vater ist auf diese Idee gekommen, als ich im Jahr 33 nach Paris reisen musste, um für Capistani bei Gallimard ein paar Dinge zu regeln. Ich war eine Woche in der Stadt und wohnte bei Julian, und zwar aus dem einfachen Grund, weil Capistani die Hotelkosten sparen wollte.« »Hat Julian Ihnen etwas über sein Leben in Paris erzählt?« »Nein, er hat nicht gerne über seine Bücher oder sich selbst gesprochen. Er hat nicht gerade glücklich gewirkt in Paris. Allerdings hatte ich den Eindruck, er gehörte zu den Menschen, die nirgends glücklich werden können. Im Grunde habe ich ihn nie ganz kennengelernt. Das hat er nicht zugelassen. Ich hatte das Gefühl, die Welt und die Leute interessierten ihn nicht mehr. Capistani hat ihn für sehr schüchtern und ein wenig verrückt gehalten. Aber ich hatte das Gefühl, er hat in der Vergangenheit gelebt, eingeschlossen in seinen Erinnerungen, ganz für sich, für seine Bücher und in ihnen drin, wie ein Luxusgefangener. Sie sagen das, als beneideten Sie ihn. Es gibt schlimmere Gefängnisse als Worte, Daniel.« Ich nickte, ohne genau zu wissen, was sie meinte. »Hat Julian einmal über diese Erinnerungen gesprochen, über seine Jahre in Barcelona?« »Sehr selten. In der Woche, in der ich in Paris bei ihm war, hat er mir ein wenig von seiner Familie erzählt. Seine Mutter war Französin, Musiklehrerin. Sein Vater hatte einen Hutladen oder sowas. Ich weiß, dass sie sich auf den Tod nicht ausstehen konnten. Tatsächlich ging Julian nach Paris, damit ihn sein Vater nicht in die Armee stecken konnte. Seine Mutter hatte ihm versprochen, bevor es soweit komme, werde sie ihn weit weg von diesem Mann bringen. Einmal hat er mir gestanden, seine Mutter habe vor der Heirat ein Abenteuer mit einem Unbekannten gehabt, dessen Namen sie nie habe preisgeben wollen. Dieser Mann war Julians richtiger Vater. Das klingt wie der Beginn von Der Schatten des Windes. Glauben Sie, er hat Ihnen die Wahrheit gesagt? Sie nickte. Julian hat mir erzählt, er sei damit groß geworden, wie der Hutmacher, so hat er ihn immer genannt, seine Mutter beschimpft und geschlagen hat. Dann kam er in Julians Zimmer, um ihm zu sagen, er sei ein Kind der Sünde und er habe den schwachen, elenden Charakter seiner Mutter geerbt und werde sein Leben lang ein Hungerleider sein und bei allem scheitern, was er in die Hand nehme. So etwas vergisst man nie. Die Worte, die das Herz eines Kindes vergiften, sei es aus Gemeinheit oder Ignoranz, bleiben im Gedächtnis haften und verbrennen einem über kurz oder lang die Seele. Ich fragte mich, ob sie aus eigener Erfahrung sprach. Und wieder kam mir das Bild meines Freundes Tomás Aguilar in den Sinn, der sich stoisch die Tiraden seines edlen Papas anhörte. Wie alt war Julian damals?
8 oder 10 Jahre, denke ich. Sobald er alt genug war, dass er in die Armee hätte eintreten können, hat ihn seine Mutter nach Paris mitgenommen. Ich glaube, sie haben nicht einmal auf Wiedersehen gesagt. Der Hutmacher hat nie verstanden, dass ihn seine Familie verlassen hat.
Haben Sie einmal gehört, dass Julian ein junges Mädchen namens Penelope erwähnte?
Penelope? Ich glaube nicht. Daran müsste mich erinnern.
Sie war eine Freundin von ihm, als er noch in Barcelona wohnte. Ich zog das Foto von Cadax und Penelope Aldaya aus der Tasche und gab es ihr. Ich sah, wie sie aufleuchtete, als sie den halbwüchsigen Julian erblickte. Die Nostalgie, der Verlust mussten an ihr nagen.
Wie jung er da war.
Ist das diese Penelope?
Ich nickte. Sehr hübsch. Julian wusste sich immer mit schönen Frauen zu umgeben. Frauen wie sie, dachte ich.
Wissen Sie, ob er viele,
wieder dieses Lächeln auf meine Kosten,
Verlobte, Freundinnen hatte?
Ich weiß es nicht.
Er sagte, er habe nicht das Recht, jemanden zu lieben. Er habe es verdient, allein zu sein.
Hat er gesagt, warum?
Julian hat nie gesagt, warum. Trotzdem wollte er am Ende heiraten. Kurz vor seiner Rückkehr nach Barcelona im Jahr 1936. Neval, Cadax letzter Verleger, hat Capistani erzählt, diese Verlobte sei 20 Jahre älter gewesen als Julian. Eine vermögende, kranke Witwe. Laut Neval hatte ihn diese Frau jahrelang mehr oder weniger ausgehalten. Die Ärzte gaben ihr noch 6 Monate, höchstens 1 Jahr. Wie Neval sagte, wollte sie Julian heiraten, damit er sie beerben könnte. Soviel ich weiß, war Cadax in ein Duell verwickelt, am frühen Morgen des Tages, an dem er heiraten sollte. Wissen Sie, mit wem oder warum?
Ich habe die Geschichte mit dem Duell nie geglaubt.
Was denken Sie, was ist dann geschehen? Warum ist Cadax nach Barcelona zurückgekehrt?
Sie lächelte traurig. Diese Frage stelle ich mir seit 17 Jahren.